Herzlich willkommen zur vierten Episode des Lok Bernau Podcasts. Heute könnt ihr euch auf ein schönes Interview mit René Schilling, dem Headcoach der ersten Herren, freuen, der mit seiner Arbeit den Verein in den letzten 8 Jahren sehr geprägt hat. Er erzählt von wichtigen Faktoren, die erfolgreiche Jugendarbeit ausmachen, beantwortet viele Fragen zum Berufsbild des Trainers und geht auch auf die Strukturen und auch auf die Entscheidung im Hintergrund einer Profimannschaft ein. Wie immer freuen wir uns natürlich auf euer Feedback, auf eure Kommentare, auf eure Likes. Und ich bedanke mich auch auf diesem Wege ganz recht herzlich für die ganzen vielen Interviewvorschläge, die wir jetzt hier reinbekommen haben. Wenn ich mir die Liste hier so anschaue, sind wir, glaube ich, bis 2084, 2085 erstmal mehr als ausgebucht. Also dann vielen Dank, ich freue mich von euch zu hören und ganz liebe Grüße und viel Spaß mit René Schilling. Auf die Ohren! Fertig. Los. Ja, René, schön, dass du heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Log-Podcast.
Danke.
Ja, wir sitzen hier in der Geschäftsstelle. Wie hast du denn so die letzten Wochen verbracht? Die waren ja doch ein bisschen außergewöhnlich, auch für dich. Wir hatten uns ja letztens mit Chonka mal getroffen und er meinte auch, es ist für ihn eine ganz große Herausforderung, mit der vielen Zeit jetzt zurechtzukommen. Ist es bei dir ähnlich oder?
Nö. Also nö. Das ist halt anders. Also ich schaffe die Zeit auch so zu füllen, also gar keine Frage. Also A mit Familie, Punkt, ja. Die drei Hanseln da wollen ja betreut werden in irgendeiner Art und Weise. Und im beruflichen, also im zweiten Standbein oder am ersten, wie man das nennen möchte. Der Lehrerjob bedingt ja auch durch die Krise genug Arbeit für zu Hause, ja. Online-Unterricht vorbereiten, sich überlegen, welche Medien man nutzt. Also da gibt's genug zu tun, mehr als genug.
Ja, und du kommst zurecht.
Ja, ich komme zurecht, ja. Ich komm durch den Tag.
Das ist schön.
Wir kommen durch den Tag, genau.
Ja, cool, also du bist ja schon seit 2012 Headcoach der ersten Herren und ja, hast halt seither nicht nur dort viel Akzent gesetzt, sondern vor allem auch im Jugendbereich. Bevor wir jetzt ja, genauer ins Thema einsteigen, was reizt sich denn so hier an dieser Stadt und auch an der Lok?
Also die Frage wäre jetzt, die Gegenfrage, geht es jetzt darum, ob ich, warum ich nach Bernau gekommen bin?
Na auch, und was du gut findest am Verein, warum du jetzt so lange hier schon ja als Trainer tätig bist und da kommen wir nachher auch nochmal zu und ja sogar jetzt nochmal verlängert hast für nächstes Jahr. Ja, was reizt dich an dieser Aufgabe hier in dieser Stadt?
Ja, also die Motivation natürlich herzukommen ist einfach, dass man einen Verein gefunden hat, der ja eine lange Tradition hat in Brandenburg. Und der, glaube ich, 2012 für die damaligen Verhältnisse in Brandenburg, glaube ich, recht professionell aufgestellt war. Also es gab schon eine Geschäftsstelle, es gab jemanden, der dort gearbeitet hat, es gab einen Manager, es gab ein belastbares Budget, es gab viele Leute, die halt in dieser administrativen Ebene gearbeitet haben, auch wenn es jetzt trotzdem ehrenamtlich war, auf vielen Posten. War das doch sehr professionell aufgestellt und man hat einfach eine Perspektive gehabt. Ja. Der Verein war schon mal in der zweiten Liga, man wusste also, was man braucht, um da hinzukommen. Man hat eine Berlin-Nähe auf jeden Fall, die man nicht unterschätzen darf. Das heißt natürlich auch beruflich für meine Frau war da einfach Anschluss zu finden. Und trotzdem hat ja dieses kleine Städtchen einen sehr familiären Charakter. Und wenn man möchte, ist man in einer halben Stunde in der Großstadt, mitten in der City oder in einer halben Stunde steht man in der Schorfheide und hat nicht mal ein Netz, ja. Mhm. Also es hat viele gute Eigenschaften, plus natürlich, dass einfach die berufliche Perspektive einfach gut war. Und ich hatte relativ freie Hand und konnte halt dann gerade, was das Sportliche anbelangt, schalten und walten, wie ich es gewohnt war in Cottbus. Und das war natürlich dann so, diese ganzen Punkte zusammen machten das ganze Projekt dann relativ interessant. Ja, die Aufstiegsmöglichkeiten und dass man eine Perspektive nach oben hat auf jeden Fall.
Okay, ja cool. Also was wir gerade schon erwähnt haben, du hast ja jetzt auch deinen Vertrag jetzt für nächstes Jahr nochmal verlängert. Viele haben ja so gemunkelt, dass du eventuell dir mal eine Pause gönnst, jetzt gerade jetzt mit deiner neuen Tätigkeit jetzt Vollzeit als Lehrer und dann auch mit dem neuen Familienmitglied. Woher nehmt ihr denn das als Gesamtfamilie die Kraft, sowas jetzt hier nochmal zu stemmen? nochmal eine Saison? Oder wo hast du die Motivation? Hast du immer noch so viel Bock?
Ja, natürlich. Also ohne Spaß geht's nicht. Also das ist, ist ganz klar. Also es hat Spaß gemacht, die Saison. Und das überdeckt dann natürlich auch dann vielleicht Herausforderungen, die es dann so gibt. Ich schlafe halt weniger. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe, in Nicht-Corona-Zeiten, im normalen Rhythmus schlafe ich ungefähr 5 Stunden. Manchmal auch, also 4 bis 5. Das ist so das, was ich habe. Man hat halt eine 7-Tage-Woche innerhalb der Saison, aber das sind ja Dinge, die nicht neu sind für mich. Also das ist ja absehbar. Man hat sich ja vorher darüber Gedanken gemacht. Ich und die Familie, denke ich, dass ich das schaffe. Ja, wir denken schon, dass wir das schaffen, wir zusammen. Und die Familie ist ja in diese Basketball-Situation reingewachsen. Und da gab es ja immer Arbeit. Ja, das ist saisonal bedingt. Das heißt, es gibt Monate, da habe ich mehr zu tun. Und es gibt Monate, da habe ich weniger zu tun. Und man hat ja ein Ende. Ja, und man weiß ja, wofür man es macht. Und wie gesagt, solange es Spaß macht, was es tut, beide Sachen, ist das immer irgendwie machbar, glaube ich. Und ich denke auch so ein bisschen jetzt so, Corona sei Dank, wenn man, habe ich glaube ich auch schon in 1-2 Interviews gesagt, wenn man jetzt dem Ganzen irgendwas Positives abgewinnen will, muss man ja sagen, so eine lange Auszeit hatte ich ja noch nie. Also die letzten 20 Jahre wahrscheinlich nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht die letzten 20 Jahre immer 3 Kinder hatte. Also gar keine Frage. Also das war mit Sicherheit auch ein entspannteres Leben früher. Oder ein selbstbestimmteres, sagen wir mal so. Aber das ist natürlich auch, also ich habe jetzt 8 Wochen, gehen wir uns zu Hause auf den Keks zusammen. Ja, ich meine, wir halten es ja noch aus. Ich habe gesagt, die Kinder schlafen noch nicht im Zelt oder wahlweise ich.
Frag dir mal bei Claudi nach, wie sie sich
da denkt. Kannst du gerne machen. Ja, also ich glaube, das hat vielleicht auch so ein bisschen einen Ausschlag gegeben. So, war vielleicht das Zünglein an der Waage. Und die Familie steht weiterhin dahinter. Also ich mache das natürlich nicht, wenn Claudia nicht sagen würde, das kriegen wir hin, dann würde ich es auch nicht machen. Mhm. Ja, weil das macht keinen Sinn. Also die Familie, das geht nur mit der Familie zusammen. Ja.
Ja, und ihr seid ja beide oder alle jetzt Basketball verrückt geworden. Ne? Dementsprechend seid ihr auch so groß, was du sagst. Ihr seid ja so groß geworden. In Cottbus habt ihr ja ein ähnliches Konstrukt gehabt, ne? Wo ihr beide ja da auch ganz, ganz viel gemacht habt, wenn nicht sogar alles, ja. Als Paar. Also dementsprechend ist es bekannt und jeder weiß, was auf einen zukommt.
Genau, also Claudia hat in Cottbus noch viel mehr gemacht. Das war auch eine Maßgabe, als wir herkommen. So ich gesagt, das machst du auf jeden Fall nicht. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Und aber sie ist jetzt ja trotzdem, hilft beim Catering mit, regelmäßig in der Halle, ist ja bei allen Spielen da und Clara spielt und Joni ist in der Ballschule und ja, Jasper, seitdem er da ist, steht auch in der Halle im Wagen, so wie die anderen beiden auch. Also ja, das gehört da halt dazu. Das ist halt Teil des Familienlebens. Ja, Clara hat schon letztens festgestellt, so, Papa, es ist ja irgendwie ganz komisch, dass wir ja nicht irgendwie am Wochenende Basketball gucken. Ja, also ja. Also das ist halt, ist halt Teil der ganzen Sache.
Das kommt ja hoffentlich bald wieder, ne? Ja. Also schauen wir mal. Ist ja nun, wenn du so auf die letzten 8 Jahre so zurückblickst, was waren denn so die schönsten Siege und die bittersten Niederlagen hier, vor allem in Bernau?
Also Niederlagen blende ich ja generell aus.
Achso, die gab es gar nicht.
Die gab es gar nicht. Genau. Also bitterste Niederlagen, wir haben ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, haben wir ja eigentlich immer die Ziele erreicht, die wir uns gesteckt haben. So, Punkt. Also, und damit gibt es ja, wir sind nicht abgestiegen. Also da gibt es ja jetzt keine richtig bittere Niederlage. Wir sind, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, auch in den ersten 2 oder 3 Jahren in der Regionalliga, wo wir zwar immer mit einem Auge drauf geschielt haben, vielleicht aufzusteigen, aber da sind wir jetzt auch nie, glaube ich, mit einem Sieg oder mit einer Verlängerung nicht aufgestiegen. Also das gab es, glaube ich, nicht in der Hinsicht. Also von daher gab es da keine bittere Niederlage. Und Siege natürlich, also ja, da gibt es so einige zu nennen jetzt in Bernau, glaube ich zumindest. Also da würde ich zum Beispiel den ersten Sieg mit unserer WU9 eine Saison lang nur auf den Sack bekommen und dann irgendwann den ersten Sieg gehabt. Ja, das sind so kleine Momente, die einen natürlich sehr, sehr erfreuen, aber natürlich das Spiel in Cuxhaven zum Beispiel, als wir, nicht in Cuxhaven, sondern das Spiel gegen Cuxhaven, was ja jetzt mehr oder weniger das Aufstiegsspiel war in der Regionalliga-Saison, das war natürlich gut, das zu gewinnen. Also Spiele, die man weiß, die muss man gewinnen, dass man die dann gewinnt. Das ist natürlich grandios. Ja, dann hatten wir das Spiel in Stade in der Regionalliga-Saison, in der Aufstiegssaison, wo Pierre den letzten Wurf Buzzerbeater reingemacht hat, kurz vor der Dreierlinie zum Sieg. Ja, wo ich ja immer sage, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, also wenn wir das jetzt schaffen, dieses Spiel gewinnen, das war so der Moment, wo ich sagte, okay, dann kriegen wir die Saison hin. Also dann schafft man das. Das war so ein emotionales Erlebnis fürs ganze Team, wo man meinte, jetzt, das ist unsere Saison. Ja, also das schaffen wir. Und haben wir da im Endeffekt auch geschafft. Aber auch Siege, die jetzt vielleicht nicht augenscheinlich die wichtigsten waren, aber die letzten Spiele der Saison, wo wir ja dann dezimierter waren. Wir waren in Vechta zu sechst und haben das Spiel auch wieder mit 20 oder 30, also vielleicht überhöhe ich das Ganze jetzt, aber wir haben es auf jeden Fall gewonnen, ja.
Anschaulich, also ein bisschen.
Und ja, genau. Also wir waren ja ungeschlagen, ja, und das ist schon unglaublich. Also das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir ungeschlagen durch eine Seniorensaison gehen. Ja, und das gibt's ja auch nicht oft. Ja, also das, wenn man jetzt guckt, das gibt's nicht oft und das ist schon ein Erlebnis gewesen. Also da war im Nachhinein jeder Sieg war da schön. Ja, also das muss man einfach sagen. Oder der erste Playoff-Auswärtssieg, ja, letzte Saison, auch grandios. Ja, also ganz klar, freut man sich. Ja, oder Spiele, wo wir da zu acht auswärts und den Gegnern Grund und Boden spielen. Ja, das ist, da nimmt man immer was mit. Das ist immer schön. Ja, aber auch viele Erlebnisse im Jugendbereich, also ganz klar, ja.
Ja, genau, da werden wir gleich auch nochmal zu kommen, aber nochmal ganz kurz, du bist ja nun schon dein halbes Leben lang Trainer, was du sagst, 20 Jahre, geht ja gar nicht bis erst 30, ja, aber 20 Jahre Trainer, stehst in der Halle, hast etliche Mannschaften trainiert auf verschiedenen Stufen, ja auch im Jugendbereich, aber auch im Cottbus, Regionalliga, jetzt hin bis zur zweiten Liga. Hast du da so eine Mannschaft, wo du sagst, oh, an die erinnerst du dich so besonders, da hat irgendwie alles funktioniert oder auch mal ein Spieler, wo du denkst, wow, also das war so richtig ein Spieler, den man so gerne coacht, ich bin ja jetzt Trainer, ne? Spieler, die man gerne coacht und andere, wo man so merkt, oh, da fehlt mir die Verbindung, aber ja, hast du sowas in Erinnerung, so eine Mannschaft und so einen Spieler?
Ja, natürlich, also ich sage ganz klar, dass also zum einen, wenn ich jetzt so eine Top 3, glaube ich, machen müsste von Mannschaften, ja, da ist auf jeden Fall das letztjährige Team dabei, weil das dann schon, also wir sind zusammengewachsen, wir hatten dann die richtigen Puzzleteile dabei und man konnte sich auf jeden verlassen. Ja, ich habe immer gesagt, jedes Training hat Spaß gemacht mit denen. Und das ist einfach wichtig, ja, dass man jeden Tag in die Halle kommt und sagt, das mit denen macht Spaß. Ja, mit denen kann man, die wollen, egal wie die Umstände sind und wie die Umstände waren in dem Jahr, ob wir da nur zu 12 trainiert haben, ob wir da zu 5 trainiert haben, jedes Training war gut. Ja, jedes Training, die da waren, wollten trainieren und hatten einen Grund, warum sie da waren. Das hat man gemerkt, das hat man auch in den Spielen gemerkt. Natürlich das Team in der Aufstiegssaison, ja, was ja ein ganz anderes Team war, viel älter, viel erfahrener, ja, was auch ganz andere Trainingseinheiten gehabt hat, aber selbst auch da, jedes Training war Wettbewerb, jedes Training war competitive, wie wir da immer so schön sagen. Man musste keinen darum bitten, beweg mal bitte deinen Hintern und bitte lass uns mal ordentlich verteidigen. Ja, das wurde, die Spieler haben sich selber angestachelt. Ja, also ich kann noch an Alex Rosenthal immer wieder in der Saison auch, wo wir in Bremerhaven waren, wo wir im ersten Viertel, lass mich lügen, wir waren glaube ich 20 vor im ersten Viertel. Nach der Halbzeit waren es 30. Ja, im dritten Viertel waren es dann wahrscheinlich 40 und wir haben das Spiel glaube ich mit 60 gewonnen. Und Alex kam und ich habe eine Auszeit genommen, wir haben wirklich schlecht gespielt phasenweise, ja, also schlechte Entscheidung offensiv getroffen. Er kommt runter und brüllt das Team in der Auszeit, bevor ich sie anbrüllen konnte, ja, brüllt er sie an. Und das war im Training so, ja, Felix Schickowski, die haben sich da mit Alex regelmäßig gefühlt, wollten sich an die Wäsche, wenn sie im Spiel gegeneinander gespielt haben, ja, und so ist, das macht Spaß, ja, also wenn man die Spieler nicht antreiben muss, ja, oder nicht, also das ist ja immer so, wo ich sage, ich brauche Spieler, die trainieren wollen. Ja, Punkt. Ja, ich will in der Halle sein. Ich habe ja irgendwie gestern in dem Podcast von Schonka kurz, also er meinte so, guter Trainer, glaube ich, war die Frage. Und er meinte, dass er erstmal immer in der Halle ist. Ja, und wenn ich da bin, dann will ich trainieren. Und ich erwarte das von den Spielern, dass sie trainieren wollen. Ja, dass sie aus einem Grund da sind, besser zu werden, ja, und sich zu messen. Und das war im letzten Jahr in dem Team auch. Also Robert, wer ist Robert, werden jetzt alle denken, Kulle also. Der hat das ja gehasst, wenn da irgendeiner seiner Meinung nach nicht seinen Arsch richtig bewegt hat. Ja? Und das, da musste ich nicht hin und her schreien, sondern das hat Kohle übernommen. Ja? Das kam halt von innen heraus. Ja? Wie man so in Lehrerdeutsch sagt, intrinsische Motivation war da. Mhm. Und das ist halt grandios. Ja? Und solche Teams, ich hatte auch in Cottbus, ja, in der Oberliga, ja, ganz anderes Niveau. Ja? Als wir das erste Mal aufgestiegen sind, oder das erste Mal, ich weiß gar nicht, das ist schon so lange her, also da habe ich auch immer Teams gehabt, die haben keinen Cent bekommen. Ja, wir sind in einem kleinen Citroener X von Cottbus nach Frankfurt gefahren, weil wir dort ein Team hatten, wo wir mit Frankfurtern zusammengespielt haben, wo wir zu fünft, ja, in einem Mini-AX, ja, mit 2-Meter-Leuten gesessen haben. Ja, ich kann ja auch einen Thomas, der immer neben mir, also Herr Krausche, ja, immer neben mir geschlafen hat. Da sind wir da gefahren. Ja. Wir sind manchmal 30 über die Landstraße, weil es geschneit hat. Ja, da haben wir und die haben nichts bekommen und wir wollten halt gewinnen und wir haben dann auch gewonnen. Wir sind dann das erste Mal aufgestiegen und das waren alles Jungs, ja, mit denen, die, wenn man die heute trifft, dann ist das wie, als wenn man die vor 3 Tagen erst gesehen hat, ja, auch wenn man sich vielleicht die letzten 10 Jahre nicht gesehen hat.
Ja, sowas schmeißt ja,
auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das sind so die schönen Momente.
Und individuell Spieler, ja, also natürlich mein erster Ami, also Jeremy Bettis, mit dem wir jetzt noch Kontakt haben, wo wir bei der Hochzeit in den Staaten waren, den wir besucht haben. Da gibt es so viele. Mhm. Ja, wie ich ja sage, es sind halt so Leute, die man jetzt nicht jeden Tag anrufen muss. Obwohl ich ja jeden Tag mit Leuten kommunizieren muss, bin ich ja immer der so wenig anruft und auch so online so wenig präsent ist. Kennt Marco gar nicht. Ich weiß. Aber das sind halt so Leute, die man dann halt so trifft und man hat dann trotzdem eine Verbindung. Also es ist wie, als wenn man sich gestern gesehen hat. Ja, und das sind, da gibt es einige, die so sind und bei denen das so ist. Und ja, da kann man so viele nennen. Und ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwelche Leute aufzuzählen, würde man irgendwen vergessen und dann der ist dann wahrscheinlich sauer und der ruft mich dann erst recht nicht. Genau, ja, der denkt, der Arsch, der kann mich nicht leiden. Und ja, das wären zu viele, ja.
Also man erinnert sich an, aber es ist schon so, dass man sich an Leute erinnert und was du mit Bettis meintest, an den, ja, erinnere ich mich ja sogar als gegnerischer Coach, weil ja, wir natürlich. Haben ja damals immer gegeneinander gecoacht in der zweiten Regio.
Ja.
Und das ist ein wahnsinniges
Spiel gewesen. Also ich kann so viele, das sind dann nicht mal, das müssten nicht mal die Spieler gewesen sein, die jetzt augenscheinlich die Topscorer waren, ja. Also wenn ich an Alex Volz denke, der hier auch in Bernau, ich weiß gar nicht, ob er noch die zweite Herrencoach, ja, der war immer da. Also wenn man ihn angerufen hat, hat man ihn gebraucht, hat man ihn, dann war er da. Er hat, ist zu jedem Spiel mitgekommen, ob er jetzt gespielt hat oder nicht gespielt hat. Das war völlig egal, aber der war immer positiv da. Oder Nino Valentic zum Beispiel aus dem Aufstiegsjahr. Der beste 12. Mann, den wir wahrscheinlich je hatten. Ja, immer zur Stelle. Wenn man den wahrscheinlich jetzt anrufen würde und sagen, pass auf, ich brauche mal was, dann würde er sagen, mach ich. Ja, Alex hat bei den Umzügen Kisten mitgeschleppt. Ja, Stefan Kühlberg noch aus Cottbus, Frankfurt-Zeiten. Also ein, mit dem ich schon ewig, ja, bester Freund, familiengroß geworden. Wenn ich den anrufe, kommt er her und...
Der läuft wahrscheinlich her.
Ne? Der läuft wahrscheinlich sogar her. Ja. Also da gibt es so viele. Ja, also die Krausche Brüder, ja, Heidi, endlos. Also da kann man eigentlich, man will gar nicht darüber reden, weil man irgendwen vergisst, der da in irgendeiner Art und Weise einem... Ja, also ans Herz gewachsen ist.
Dann hören wir jetzt sofort an.
Genau.
Und alle, die jetzt vergessen wurden, sind ja tief in deinem Herz
gesiegt. Genau.
Also, ja, du hast ja, bevor du die Lehrerausbildung angefangen hast, warst du ja als Vollzeittrainer aktiv und auch ja im Cottbus, ne? Also das ist ja nun dein Hauptberuf. Ja, wie hat sich denn so das Berufsbild Trainer in den letzten Jahren so entwickelt? Und die Frage ist auch für mich natürlich auch, was muss passieren, dass wir noch mehr professionelle Trainer in die Hallen bekommen?
Also erstmal, wie sich das Bild entwickelt hat. Also ich glaube, also ich habe es zwar hauptberuflich gemacht, aber das war eine Passion, als dass man es im herkömmlichen Sinne als Beruf bezeichnen kann, außer dass ich sehr viel Zeit damit verbracht habe.
Und der finanziellen...
Genau.
Ja. Der Energieausgleich finanziell war nicht ganz...
Der war nicht ganz so da, also das muss man einfach sagen. Also ich glaube, dass es ist präsenter geworden, es ist überhaupt erstmal ein Berufsbild raus geworden, ja, dass man sagen kann, man kann im unteren Segment kann man hauptamtlich Trainer sein, man kann im Jugendbereich hauptamtlich Trainer sein und hauptamtlich meine ich einen sozialversicherungspflichtigen Beruf, wie man das so schön in Deutschland sagt. Ja, also ich habe ja am Anfang auch, ich habe auf Honorarbasis gearbeitet, ja, also hauptamtlich sozusagen, ich war selbstständig. Mehr oder minder, ja, und musste mich halt selber um meine Rentenversicherung kümmern und Ja, also das hat sich gewandelt, dass es da jetzt mehr Möglichkeiten gibt, also mehr Perspektiven gibt, ja, auch bei größeren Vereinen, die natürlich durch die Rahmenbedingungen der Ligen dazu gezwungen wurden, das zu machen, aber es einfach gemacht haben. Und jetzt gibt es einfach eine Perspektive, dass man das sein kann. Also dieses Berufsfeld, als ich angefangen habe, darüber zu reden, da war das ja nicht präsent. Naja, da gab es vielleicht irgendwie in der zweiten Liga und in der ersten Liga eine Handvoll Jobs, aber an die bist du ja, wenn du aus den Niederungen der weiß befleckten Basketballlandkarte Cottbus kommst, kommst du da ja nicht ran. Mhm. Punkt. Also da gibt es ja keine Option. Aber jetzt gibt es, glaube ich, für viele die Möglichkeit, wenn man das möchte, zumindest erstmal reinzuschuppern und festzustellen, ist das was für einen oder ist das halt nichts für einen? Ja, also gibt es wirklich Perspektiven. Es gibt Jobs, die angeboten werden. Es gibt einen ganz regulären Markt. Damit das besser wird, ganz klar, aber es muss einfach vernünftig bezahlt werden. Mhm. Punkt. Ja, also man trifft nicht viele, die, oder man hat nicht oft die Möglichkeit zu sagen, man macht das eigentlich für zu wenig Geld. Ja, und wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich es immer für zu wenig Geld gemacht. Mhm. Punkt. Also es geht nicht darum, dass man sich die Taschen voll macht, aber dass man ein angemessenes Gehalt für den Aufwand, den man betreibt, bekommt.
Na ja, klar.
Das ist so die Sache.
Die Zeit, die du dir ans Bein bindest und was du auch leistest und was du auch schaffst. Ne? Also kommen wir auch gleich nochmal zu, ja nicht nur im Profibereich bei den Herren, sondern ja auch im Jugendbereich. Ne? Also
man ist halt in Charge, also man ist vorne. Man ist der so ein bisschen bejubelt wird, wenn es darum geht, dass man gewinnt, wobei das dann öfter die Spieler sind, die es machen. Aber wenn es ums Verlieren geht, dann ist man der Arsch halt. Also dann hat man die A-Karte sozusagen. Und man ist ja auch man ist dann halt der, also im Punkto jetzt hier, wie es in Bernau war und ist und wie es auch in Cottbus, wie wir es da angestellt haben, man ist dann auch der früh um 8 pünktlich in der Halle stehen muss am Sonntag und aufschließt, ja, und der auch die U14-2 trainiert. Ja, die vielleicht nicht jetzt die nächsten Michael Jordans werden und die aber einfach jemanden, die einfach Spaß am Basketball haben, ja, oder dass man auch mal dann ein Spiel pfeift. Oder sich mal ins Kampfgericht setzt, was ich glaube ich am wenigsten gemacht habe, aber ein Pfeifen, also Schiedsrichter war ja auch, also das habe ich auch gemacht. Und das sind halt alles so Dinge, die da irgendwie erledigt werden müssen. Und dafür muss man natürlich, sollte man im Bestfall adäquat bezahlt werden. Das ist glaube ich aber immer noch das größte Problem einfach, weil das liegt einfach an der Vereinsstruktur und wie das so wahrgenommen wird, wie die finanzielle Struktur von Vereinen ist, unabhängig von Sponsorengeldern. Mhm. Ja, unabhängig von Sponsorengeldern.
Und auch die gesellschaftliche Wahrnehmung, ne? Also welches Standing hat ein Trainer, auch ein Jugendtrainer, der vielleicht jetzt gar nicht so wie du jetzt alle 2 Wochen in der Zeitung ist und sonst was, ne, mit einem Foto, sondern halt jemand, der halt auch im unteren Segment hart arbeitet. Welches Standing hat der? Da hatte ich ja mit Jan Heider auch drüber gesprochen, dass in den USA es zum Beispiel ganz anders ist. Ne? Da bist du als Coach, hast du halt ein ganz anderes Standing, also dass man auf beiden Seiten arbeitet. Einmal ein Standing gesellschaftlich, aber natürlich auch das Finanzielle, dass du eine Familie ernähren kannst, dass du deine Miete bezahlen kannst und da nicht immer von Hand im Mund leben musst. Irgendwo,
ne? Aber ich glaube, dass wenn man auch im unteren Segment auch ehrenamtlich oder, also wenn man jetzt sagt, erstmal losgelöst, ob das wie die berufliche Situation ist oder ob das ein hauptamtlicher Job ist oder ob das ein ehrenamtlicher Job ist, glaube ich trotzdem, dass wenn man gute Arbeit leistet, dass das honoriert wird von den Eltern, glaube ich. Also die einen bringen das mehr zum Ausdruck als die anderen. Man darf da auch nicht, das ist auch, glaube ich, eine Falle, in die man ganz oft tritt. Man darf da auch nicht von jedem ein Feedback erwarten. Das erwarte ich auch nicht, aber das wird oft erwartet. Also man wird nicht immer erwähnt überall. Man wird nicht von jedem, man kriegt nicht von jedem ein Danke. Es sollte so sein, aber ich glaube, man darf so eine Dinge auch nicht zu sehr erwarten. Bin ich fest der Meinung, weil man macht es ja trotzdem aus einer eigenen Motivation heraus. Also ich mache das ja nicht, um im Endeffekt am Ende des Tages von 12 Eltern ein Dankeschön zu bekommen. Ja, im besten Fall kriege ich von 10 vielleicht, dann sage ich super, aber 2 machen es warum auch immer nicht. Ja, ich kann es ja nicht sagen, deswegen mögen sie mich ja jetzt nicht weniger oder mehr. Ich glaube schon, dass wenn man gute Arbeit leistet, dass Eltern das sehen und dass Eltern das auch honorieren. Und trotzdem ist ja immer noch das Wichtigste, dass die Kinder einen das rückspiegeln, dass sie gerne zum Training kommen, dass sie auch dabei bleiben, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht wirklich das Ziel haben, Profibasketballer zu werden, sondern dass sie einfach lange an dieser Sportart bleiben und in dieser Gruppe bleiben und vielleicht auch, man merkt es ja von Jahr zu Jahr, wenn man so eine Mannschaft begleitet, dann werden dann welche, die in der Ballschule bei mir angefangen haben, die sind jetzt aber verschiedenste Niveaus. Also wir haben welche, die sind in Auswahlmannschaften, die wollen da jetzt irgendwie vielleicht den professionellen Weg mal irgendwann einschlagen. Ich habe Spieler, die sind sehr engagiert jetzt im Schiedsrichterbereich. Ich habe Spieler, die sind sehr engagiert, nebenbei im Kampfrichterbereich was zu machen. Wir haben ganz viele Trainer, die bei mir in Jugendmannschaften angefangen haben. Und das zu sehen, also wie sie in der Hinsicht wachsen und wie sie da auch ihren Platz finden, mal abseits rein vom sportlichen, ja, vom sportlichen Talent oder von dem Begriff, das ist schon sehr angenehm. Aber auch die Eltern, also man sieht ja, wie viele Eltern bei uns, ja, sitzt mir ein Spielerpapa sitzt mir da gegenüber und wie sehr die sich engagieren. Ja, also alles, was im Catering läuft, wurde von Eltern gegründet. Mhm. Ja, der ganze Vorstand ist mittlerweile, sind Eltern, mit denen, die mit mir in diesem Verein angefangen haben. Und das ist schon grandios, das halt zu sehen. Und ich glaube, das ist halt Rückmeldung genug. Mhm. Und ich glaube, damit sieht man ja auch eine gewisse Wertschätzung dem Job gegenüber. Ob man das jetzt ehrenamtlich betreibt oder ob man das jetzt hauptberuflich macht, mhm. Ja, denke ich schon. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einfach finanziell lukrativer sein muss. Punkt. Ja, ja, weil wir mit, ich will nicht sagen normalen Jobs, aber man muss halt seine Familie ernähren können davon. Ja, ja, so, das muss man sehen. Für das, was man macht, für den Aufwand, den man betreibt, für die Arbeitszeiten, die man hat. Ja, wobei natürlich jeder andersrum auf der anderen Seite versucht, das ja immer sehr balanciert zu sehen. Ich wähle mir das ja aus. Also es schubst mich ja keiner und sagt, genau, jetzt werd mal Basketballtrainer. Das ist ja meine Entscheidung. Ja, und da muss ich auch damit leben. Ich weiß ja im Endeffekt, was ich damit verdiene oder verdienen könnte. Muss ich mir halt vorher mal Gedanken drüber machen. Ja, und
aber für die Verantwortung, die ein Trainer hat, ne, mit Jugendlichen, mit Kindern zu arbeiten, ja, und die Zeit, die da am Ende dran steckt, das ist, ja, erleben, glaube ich, auch nur viele, sehr ähnlich wie beim Ehrenamt, ja, auch im Vorstand. Das kannst du mal erst sehen. Das ist ja nicht nur die Zeit in der Halle. Ja. Du hast ja auch alles, ne? Die ganzen, genau, WhatsApp-Chats, die ganzen Vorbereitungen, natürlich, die ganzen Reisen bei den Fahrten,
natürlich,
die ganzen Gespräche danach und davor. Ja. Das sind ja ganz viele Sachen, ja, die da eine Rolle spielen.
Auf jeden Fall.
Und also, ja, aber die Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen, das, ich meine, wir hatten ja auch letztes Jahr das Vergnügen, oder ich hatte das Vergnügen mit dir.
Ich auch.
Also, okay, vielen Dank, dass du da auch eingegangen bist. Ja. Dass wir zusammen eine Mädchenmannschaft trainiert haben. Und ja, also das habe ich auch, was ich auch zu Heidi gesagt habe, diese leuchtenden Augen, wenn die in die Halle kommen, da ist es dann egal, ob du das jetzt für 1 Euro machst, genau, oder für 5.000.
Richtig, aber für uns als Verein, ist es einfach wichtig, weil wir merken ja als Verein, dass wir das einfach lukrativer machen müssen, genau, oder realistischer bezahlen müssen. Punkt. Ja, also es geht ja nicht mal um lukrativer, es geht einfach, das realistisch zu bezahlen. Ja, das muss man einfach sehen.
Eine große Baustelle, die wir jetzt dann irgendwann mal noch weiter angehen, auch wobei es ja Stück für Stück. Also ist es den Leuten ja bewusst, ne? Also
deswegen auf jeden Fall.
Auf vielen Ebenen gearbeitet werden
auf jeden Fall.
Ganz, ganz zuversichtlich. Weil das ist ja schon jetzt auch erwähnt, dass du im Jugendbereich auch tätig bist, auch ganz viel und ganz intensiv in den letzten Jahren und vor allem auch gerade Kindersport und Ballschule hier so mit aufgebaut hast. Wie wichtig ist denn dieser Bereich des Vereins, der jetzt mit Basketball an sich jetzt, wir haben keine Ligaspiele, das ist nichts, aber wie wichtig ist dieser Bereich für den Verein und vor allem, wie schaffen wir es denn, diese soziale Verantwortung den Kleinsten in unserem Verein gegenüber noch weiter auszubauen, also doch der Stadt gegenüber?
Naja, also das ist bedingt die Sache, also die Basis muss da sein, damit die Spitze entsteht. Ja, jetzt Henning Harnisch würde wahrscheinlich über die Graswurzeln reden und sonstiges. Also da gibt es ja genug Zitate oder genug Beispiele, warum das so ist. Aber das ist natürlich bedingt durch, wir brauchen eine Basis. Mhm. Ja, also ohne Basis haben wir das alles nicht. Ja, es ist ja nicht nur, dass wir jetzt am Ende vielleicht einen Spieler haben wollen oder eine Spielerin, die in irgendeiner Art und Weise bei uns im höchsten Team spielt, sondern es geht ja wirklich um das Ganze drumherum, um die Schiedsrichter, um die Kampfrichter, um die Aufbauhelfer, um den, der sich im Vorstand engagiert, um den, der im Wintercamp als Trainer mithilft, um denjenigen, der Co-Trainer wird. Es geht ja um wirklich so viele Dinge, die mal abseits vom Basketball funktionieren oder die so ein Verein braucht, abseits vom reinen Sport. Und dafür braucht man einfach eine Basis. Und da war ich auch in Cottbus schon der Meinung, da muss man ganz unten anfangen. Ja, gerade wenn man das dann auch im Zusammenhang sieht mit Talent, ja, also mit Sichten. Man braucht mal einfach ganz, ganz viele, die unten spielen, die zeitig genug anfängt, um am Ende auch sportlich gesehen jemanden zu haben, der vielleicht wirklich dann in der ersten Mannschaft spielt oder der vielleicht dann ans College geht oder der vielleicht in einem Bundesliga-Programm geht. Aber genauso braucht man dann halt, findet man dann halt den, der vielleicht der nächste Robert Dottermoser wird oder der bei uns dann das Kampfrecht übernimmt oder der dann perspektivisch irgendwann einen Vorstandsposten hat. Ja, weil er es einfach gut findet, was wir hier machen und weil er das halt irgendwie als Perspektive für sich sieht. Und dafür braucht man einfach die breite Basis. Das liegt in der Natur der Dinge.
Also das Vereinsleben sozusagen erblühen lassen, indem man halt unten anfängt und dann auch Sponsoren vielleicht nachher findet oder Unterstützer, die hier in der Stadt engagiert sind. Ja. Also dass man das Gesamtpaket mit abbildet.
Ja, also ich glaube, damals war es wahrscheinlich eher die Motivation zu sagen, man braucht das, um sportlich dann irgendwann die Spitze rauszubilden, um die sportlichen Ziele zu erreichen, auch im Jugendbereich. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, von der Perspektive jetzt auf damals, muss man sagen, braucht man das einfach, um einfach so einen Verein gesund von unten aufzubauen. Weil sonst muss man sich halt genau das, worüber man spricht, wir müssen uns Trainer extern einkaufen, wir brauchen das extern. Ich glaube, da kann man viele Sachen einfach intern Ressourcen schaffen und Ressourcen nutzen und die sich auch heranziehen, sagen wir mal so. Also ein Verantwortungsbewusstsein zu schaffen, dass es mehr ist, als nur in die Halle kommen und Basketball spielen. Das wird man nicht bei jedem schaffen, aber wir schaffen es bei vielen, ja. Und dass man das auch den Kindern zeigt und den Eltern zeigt, dass da natürlich mehr dahinter steckt. Ja, und man wird auf diesem Weg immer Leute finden, die dann mithelfen. Das sind vielleicht immer die gleichen und das ist vielleicht auch kein sehr großer Prozentsatz, aber man wird sie finden.
Definitiv. Das ist dann eventuell auch die Basis, um einfach auch wieder mehr erste Herrenspieler aus Bernau auflaufen zu sehen.
Genau, das ist ja vom Konzept her das Ziel. Also sagen wir mal, war auch in Cottbus das Ziel. Also da hatten wir das erste Mal auch. Da hieß es, da habe ich mal einen Prospekt erstellt für Sponsoren. Wir sagten, wir wollen innerhalb von so und so vielen Jahren einen Nationalspieler haben, der aus Cottbus kommt. Ja, und das haben wir geschafft. Ja, Konstantin Kovalev, U20-Nationalspieler, war das. Punkt. Ja, und das haben wir geschafft. Und ich bin dasselbe machen wir hier. Also ich weiß, dass wir ich bin sehr davon überzeugt, dass wir aus dem 2007er Jahrgang, jetzt rede ich erstmal nur über Jungs, wir haben da auch sehr talentierte Mädchen im 2007er Jahrgang. Das war der erste Jahrgang, der mit mir an der Ballschule angefangen hat. Also die wirklich seitdem sie 4 Jahre alt sind, irgendwie bei uns in den Turnhallen rumrennen. Dass aus diesem Jahrgang definitiv irgendjemand bei uns, also einer von den Jungs, 2007, 2008, die da angefangen haben, die werden mit Sicherheit bei uns spielen in Bernau. Bin ich fest von überzeugt. Wenn sie jetzt nicht so gut sind, wenn derjenige nicht so gut ist, dass er sofort woanders hingeht. Aber das muss er dann erstmal nicht. Und da bin ich fest von überzeugt. Und das dauert halt jetzt noch. So eine Situation werden ja längerfristig muss man das ja sehen. Wenn wir jetzt über die 2007er reden, ich bin jetzt seit 2012 hier. 2012, genau, die haben jetzt angefangen und dieser Jahrgang hat Schritt für Schritt Dinge erreicht. Ja, jetzt sogar in der letzten Saison einen Schritt zeitiger, wie ich es geplant hatte, dass sie diese Oberliga-Qualifikation geschafft haben in Berlin, also dass sie in der sportlich höchsten Liga in ihrem Leistungsbereich angekommen sind. Das hatte ich eigentlich erst für dieses Jahr geplant. Dachte ich, das werden sie nicht vorher schaffen. Haben sie geschafft. Und genauso wird aus diesem Jahrgang, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, ja, wenn die Spieler das wollen, wenn die Eltern das wollen, wenn wir weiterhin qualitativ gute Arbeit anbieten, dann werden wir das schaffen. Da bin ich ganz sicher, dass da irgendjemand bei uns die Chance bekommen wird. Also zumindest, solange ich noch irgendwas zu sagen habe in diesem Verein, wird das passieren. Und wenn nicht, dann wird das mein Nachfolger im besten Fall so deichseln, dass das passieren wird. Und ja.
Das Gute ist ja, dass die Strukturen jetzt auch schon so geschaffen sind, ne? Mit der JBBL, mit den professionellen Jugendtrainern, die ja für uns arbeiten. Also wir haben ja jetzt, die Lücke ist ja nicht mehr so groß, was du auch meintest, dass halt Talente dann vielleicht irgendwann nach Berlin gehen, um da weitergefördert zu werden. Es muss ja nicht mehr sein. Also die können ja bei uns weiter gefördert werden und dann wirklich Anschluss oder nahtlos zu den ersten Herren dann übergehen.
Und ich glaube auch, dass es halt bei den Jahrgängen davor, also bei den Älteren, gab es einzelne Spieler, die das hätten schaffen können. Wobei dann natürlich einfach da irgendwie die Rahmenbedingungen halt nicht gepasst haben. Sei es jetzt, dass Spieler auf einmal den Fokus nicht mehr auf Basketball gelegt haben. Weil vielleicht, es kommt ja immer so, man fängt an, man ist ein Talent, es geht schnell nach oben, man ist der Beste in der Mannschaft, und irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo man nicht mehr der Beste ist, sondern wo man anfangen muss, naja, ein bisschen mehr zu machen, noch mehr zu investieren, ja, wo dann alle auf einmal so hoch und so schnell sind, so hoch springen wie ich, schnell sind wie ich, vielleicht sogar schneller sind als ich.
Nicht klassisch wie du jetzt.
Oder? Nicht klassisch wie ich, ja. dann kommt die Schule hinzu, dann kommt die erste Freundin hinzu, dann kommt natürlich einfach der größere Aufwand, ja, dass man sein Leben mehr und mehr danach umstellt. Und da verliert man Leute. Und in den Jahrgängen vor den 2007ern ist halt einfach der Pool an Spielern viel, viel kleiner. Dass das hätte klappen können. Hätte klappen können, ja. Und es kann, glaube ich, auch noch klappen. Wir haben ja auch darüber hinaus, wir haben 2005er, die sehr talentiert sind. Wir haben 2006er, die sehr talentiert sind. Wir hatten auch 2003er, die sehr talentiert sind und waren, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und vielleicht kommt von den 2,5ern, 2,4ern, 2,6ern auch noch irgendjemand bei uns dann an oder ergibt sich die Möglichkeit. Aber das ist dann halt ein Umweg. Also das ist dann halt, der muss halt einen Umweg fahren und sich irgendwie anders aufmerksam auf sich machen. Ja, und aber es gibt's auch, also das kann auch passieren. Aber bei den 2007ern bin ich überzeugt, dass wir das machen, also dass das funktionieren wird. Weil dafür machen wir das Ganze ja. Dieses ganze JBL, dieses ganze mehr Training, professioneller, dafür machen wir das ja, den ganzen Aufwand.
Genau. Ja, und die Kooperation mit Alba hilft uns ja da auch in dem Sinne, auch, sag mal, hungrige und gut ausgebildete Jugendspieler auch bei den ersten Herren halt mit zu integrieren, ne, und da auch die Qualität zu steigern. Da sind ja jetzt auch teilweise ja, Spieler, Bennett Hund, Matisek, die jetzt erste Liga spielen, wir haben College-Spieler dabei jetzt, ne, also ist natürlich auch Fluch und Segen zugleich, ne? Diese Kooperation mit Alba. Du hattest auch in einigen Trainingseinheiten mal denn die ganzen Alba-Spieler nicht dabei, weil die bei Alba ausgeholfen haben. Du hattest auch bei den Spielen dann ab und zu. Oder du weißt halt wahrscheinlich Freitag, ne, Abend erst, wer ist dann nun wirklich Samstag oder Sonntag nun definitiv dabei. Ja, wurmt dich es denn manchmal so? Oder ist es der Preis dieser Kooperation, die man dann halt gerne zahlt?
Also man muss klipp und klar sagen, ohne Alba gäbe es meiner Meinung nach keine Pro B in Bernau. Oder auf jeden Fall nicht so erfolgreich und ich glaube auch generell nicht, weil das finanziell einfach nicht machbar wäre. Und wenn es machbar wäre, dann wäre es wahrscheinlich sehr auf, also dann wäre es auch nicht so erfolgreich. Mhm. Punkt. Da bin ich fest von überzeugt. Und alles andere ist im Endeffekt ist Teil der Kooperation. Das ist ganz klar. Also es gibt positive Seiten der Kooperation, das heißt, dass wir sehr talentierte Spieler bekommen, dass wir auf einen riesengroßen Pool von Spielern zugreifen, dass wir auf viele Ressourcen von Alba zurückgreifen und dass wir dadurch auf der anderen Seite einfach den Verein auch weiterentwickeln können, weil wir dadurch einfach Geld sparen, ganz klar, also weil dieses Geld dann halt in unsere Infrastruktur geht, in den Verein mitgeht. Das ist, darf man alles nicht vergessen. Und ja, dann gibt es natürlich halt so Momente, dass man dann halt sagt, dass dann Spiele abgestellt werden. Ja, und das ist aber auch Ziel. Weil wenn es das nicht gäbe, wenn diese Durchlässigkeit nicht da wäre, dann wäre die Kooperation oder wäre dieses System ja nicht sinnvoll.
Eine positive Kooperation sein.
Genau.
Also positiv für Alba ist, dass sie hier gefördert werden, gutes genau. Training und gute Spiele bekommen, aber dafür dann auch bereit sind, genau. In der ersten Liga aushelfen zu können.
Aber offensichtlich ist auch schaffen, aufzuhelfen. Genau. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und wir können halt in manchen Jahren diese Sachen besser kompensieren. Und wir können halt in manchen Jahren diese Sachen weniger gut kompensieren. Ja, dieses Jahr war es halt schwieriger, weil das Team einfach neuer war und jünger war. Und wenn dann ein, zwei Leistungsträger halt nicht da sind oder uns verlassen, aufgrund von äußeren Umständen, wie mit Alex zum Beispiel und mit beiden Alex, ja, augenscheinlich, wo man sagt, ja, wie geht das? Aber das ist halt auch eine Situation, die wir bewusst eingehen und sagen, wir haben halt da Spieler, die talentiert, die einfach schon ein gewisses Niveau erreicht haben, ja, wie so ein Alex Blessig, wie so ein Robert Kulawik, wie ein Alex Rosenthal, wie alle Älteren, die schon über diese Schwelle professioneller Basketballer hinaus sind, die jetzt einfach mit zwei Beinen im Berufsleben stehen oder den letzten Schritt dahin machen. Und da gehen wir natürlich einfach Kompromisse ein. Das gehört dazu. Weil es wäre sonst nicht möglich. Ich kann nicht verlangen von jemandem, der voll berufstätig ist, immer im Training zu sein. wir reden darüber, dass das natürlich die bestmögliche Situation war, aber wir reden auch offen und ehrlich darüber zu sagen, wenn der Grund plausibel ist, den du mir nennst, dann ist das so. Ich weiß, dass ich trotzdem genug von dir bekomme. Ja, und im Falle von den Jungs, die ich da genannt habe, wusste ich, wenn sie da sind, werden sie auch alles dafür geben und sie werden mir jetzt auch keine Geschichte auftischen, warum sie nicht beim Training sein können. Ja, ob ich vielleicht immer mit jedem Grund einverstanden bin, ja, gut, das mag dahingestellt sein, aber so lebt der Kompromiss. Ja, darum geht's. Also darum geht's. Ja. Also das ist einfach, das liegt in der Natur der Sache und dasselbe ist in der Kooperation. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Mhm. Ja, man muss halt immer wieder überlegen, wie kann man diese Situation ausbügeln? Mhm. Also wie kann man im nächsten Jahr verhindern, dass es dahin kommt oder bestmöglich verhindern? Also heißt, wir müssten sagen, wir brauchen neben dem einen Profi vielleicht den zweiten Profi, was dann aber wieder heißt, das ist Budget. Ja, das ist, heißt ja Spielergehälter, das heißt Wohnung, das heißt ganz, ganz viele Dinge, die dann funktionieren müssen. Ist das machbar, ja oder nein? Ja, darüber reden wir. Das heißt, der Trainingskader müsste größer werden. So, und das versucht man halt irgendwie zu bewerkstelligen. Und das klappt oder das klappt nicht, das muss man dann halt sehen. Ja, da steht ja dann auf einem anderen Blatt Papier, mehr oder minder.
Großes Thema ist ja da auch Kommunikation. Ne? Das, wie ich das mitbekommen habe, ist es ja gerade gegenüber Alba, dass das halt funktioniert einfach. Ne? Also, dass ihr doch miteinander auf Augenhöhe kommunizieren könnt, Dinge absprechen könnt. Auch jetzt gerade bei der Planung der JBL hat es auch ja, super funktioniert. Also, in der Hinsicht
ja, ist es also man muss Basis. Ja, man muss akzeptieren, dass es da einen gibt, der im Endeffekt die sagt, ich brauche denjenigen und dann gibt es denjenigen. Punkt. Also, das ist in dem Fall. Ist Saito, der sagt, ich brauche halt den Spieler, dann wenn dann alle anderen drunter sagen, boah, das wird jetzt schwierig, dann reden wir darüber, ehrlich, und sagen, okay, auf den kann ich eigentlich nicht verzichten, das funktioniert nicht, dann werden auch da Mittel und Wege gefunden. Also ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Ja, also, und es gab genug Situationen, wo wir dann geschafft haben oder wo alle oder wodurch Abwägen von Argumenten es geschafft wurde, dass dann der Spieler trotzdem bei uns war. Ja, oder wo dann der Spieler einmal quer durch Deutschland geflogen ist oder dann mit einem Auto von A nach B gefahren wurde nach einem Pro-B-Spiel, um da halt dort dann da bei zu sein. Also da gibt es genug Situationen, wo man gesehen hat, die jetzt der Außenstehende nicht sieht. Da haben beide Seiten Interesse daran, dass beide Teams erfolgreich sind. Ja, aber es ist natürlich ganz klar, dass da jemand ganz oben steht und der hat das letzte Wort und das ist auch so. Auch das liegt in der Natur der Dinge. Also das ist nicht diktatorisch, sondern das ist trotzdem irgendwie so ein bisschen demokratisch. Also man kann seine Einwände einbringen.
Wenn wir dann irgendwann erste Liga spielen, dann werden die Karten neu gemischt. Dann können wir mal gucken, wer hier sagt.
Die Karten neu gemischt, ganz genau. Ja. Man sieht halt ganz oft, das ist das, was man ja von außen sieht. Man fragt sich, warum muss denn der jetzt dort sein und auf der Bank sitzen und nicht jetzt bei der Pro-B spielen? Das ist das, was man einfach dann sieht. Aber da steckt da was ganz anderes dahinter. Da steckt das Training davor dahinter. Da stecken da Situationen dahinter, die man ja gar nicht sieht. Kriegt jetzt Spieler X bei den Profis gerade seine Freigabe vom Arzt? Kann er beim Abschlusstraining, kann er sich hundertprozentig belasten? Ja, manchmal sind die Jungs einfach dafür da, um einfach vorsorglich Leute zu entlasten. Ja, und das ist ja war ein großes Problem dieses Jahr. Also ganz klar, also es haben sich viele verletzt und dann muss man halt darauf reagieren. Das würde ich ja in der Situation dann auch machen. Ganz natürlich. Ja, und man darf auch immer nicht vergessen, das Individuelle zu sehen und für die Spieler persönlich ist das natürlich grandios. Ja, und die kommen dann aber auch wieder zurück mit derselben Motivation, wie sie hochgeschickt wurden. Ja, und das ist auch grandios, ja, dass das ist. Ja. Und das kommt aber auch nur, weil sie sehen, dass wir jetzt uns nicht dagegen sperren, dass sie dahin gehen, sondern dass wir sagen, klar, mach das.
Dann nicht gehen lassen, dann kommen wir wieder zurück. Das ist ja wie bei den Kindern, die müssen mal lernen, loszulassen und dann kommen sie auch gerne wieder zurück.
Genau.
Man kann so viel lernen fürs Leben.
Das ist ja Wahnsinn. Wahrscheinlich.
Das ist auch so eine tolle Sportart. Ja, also die Lok hat sich als Gesamtverein ja auch in den letzten Jahren ja auch dank deiner Hilfe wirklich sehr, sehr positiv entwickelt, auch was die Zuschauerresonanz hat, die Stimmung in der Halle, ja, die Professionalität. Was muss denn so deiner Meinung nach passieren, um den nächsten Schritt gehen zu können? Also noch professioneller zu werden, vielleicht auch sportlich den nächsten Schritt zu gehen mit der eventuellen Pro A.
Ja, ich glaube, es hilft immer, wenn man weiter gewinnt. Ja, das ist wirklich so. Also man darf ja nicht vergessen, dass also wir haben ja sehr viel gewonnen in den letzten Jahren und das hilft einfach. Ja. Also das ist natürlich, man muss erfolgreich sein. Punkt. So, das ist das Erste. Also das ist ein Teil und innerhalb dieses Erfolgs muss man natürlich gewisse Anker, nennt man das Anker, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wie sie immer so sagen. Also man muss gewisse Situationen schaffen, die an die die Fans sich binden. Sei es jetzt die Art, wie wir spielen, die Teams zusammenzuhalten, gewisse Spieler zu haben, was natürlich schwierig ist, weil man die nicht über lange Situationen, aber Beständigkeit, eine gewisse Stabilität einfach zu haben, ja, über das, wofür man steht, so ein bisschen. Dass die Fans auch vielleicht mal in Phasen des nicht so erfolgreichen Ball-in-Korb-Werfens trotzdem in der Halle erscheinen und einen bejubeln, ja, und ihr Geld dafür ausgeben, dass sie uns sehen können und ihr Geld dafür ausgeben, dass sie noch was essen und was trinken können, was dann aber wiederum ja heißt, dass es Einnahmen für uns sind. Ich glaube, das schaffen wir, weil wir für was stehen als Team, ja, weil wir attraktiven Basketball bieten, glaube ich zumindest, weil die Jungs, die spielen, auch so das nach außen, darstellen, wie sie spielen, dass sie das wirklich auch mit allem tun, was sie haben für Bernau. Ja, also was schwierig ist, weil natürlich bei denen da, man kann ja sagen, das sind ja Alba-Spieler und wofür machen die das?
Die Identität nicht ganz so da ist wie
genau. Ein
Gewächs. Ne?
Aber für die zählt das Team. Ja, und ob da nun das Label Bernau drauf klebt oder ob da das Label Alba drauf klebt oder ob da das Label X drauf klebt, das ist denen egal. Ja, in dem Moment, wir bilden ein Team und wir werden alles für den Erfolg von Bernau machen. Mhm. Ja, ganz klar. Also das ist ganz klar. Trotzdem immer unter der Prämisse zu sagen, wir fördern Spieler. Wir fördern einfach Spieler. Das ist auch ganz klar. Also das darf man auch nicht vergessen. Man muss auch unter einen Hut bekommen. Ja, dass es ja darum geht, dass wir immer noch den Auftrag haben, Spieler besser zu machen und Spieler aufs nächste Level zu bringen. Ja, und das manchmal halt, und wir müssen natürlich gewinnen. Mhm. Ja, auch den Druck müssen die Spieler lernen, ja, zu spüren und damit umzugehen und sich nicht beeinflussen zu lassen. Und aus diesen drei Dingen bildet sich dann das Team und bildet sich dann die Identität. Und ich glaube, das sehen die Leute auch und die Fans. Und das ist einfach wichtig. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was der andere Punkt der Frage war.
Ja, das ist ja schon gut beantwortet. Ne? Also, dass wir halt dann einfach die Identität hinkriegen, dass wir halt eine Kampfmentalität auch als Team hinbekommen, obwohl da vielleicht auch Spieler sind, die nicht eventuell aus Bernau kommen. Aber ja. die Fans sehen es ja. Das ist ja das, was halt in den letzten Jahren ja auch passiert ist. Deswegen kommen ja auch so viele in die Halle. Ja. Also egal, ob jetzt da ein Alba-Jugendspieler in der Halle steht, der reißt sich für Bernau in dem Moment den Arsch auf und springt auf die Bälle und packt sich aufs Parkett. Und das ist ja das Entscheidende, das ist, was die Leute sehen wollen. Ne?
Genau, das ist das Gefühl, will man den Fans einfach geben. Also ganz klar. Also das ist, dass wir alles immer geben, um die Möglichkeit zu bekommen, ein Spiel zu gewinnen. Ja, und ob dann der Sieg oder die Niederlage am Ende dabei rumkommt, das ist dann halt, da sind andere Faktoren, die entscheidend sind. Naja, das sind andere Faktoren, ganz
klar. Ja, Mensch, Benedikt, ja, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Infos. Ich denke, wir können uns da gerne nochmal irgendwann treffen, wenn es hier mit dem Format so weitergeht. Ich glaube, du hast noch einiges zu erzählen. Ich habe ja auch etliche Fragen, die einfach nicht beantwortet werden konnten, weil ich sie nicht stellen durfte, weil die Zeit ist jetzt eigentlich auch schon mehr als vorbei. Danke, wie gesagt, für deine Zeit. Viel Erfolg für die nächste Saison. Viel Kraft danke. Für dich und auch für die Familie. Und danke, dass ihr das als Familie hier so durchzieht und so viel investiert. Ja, bleib schön gesund.
Ebenso.
Ja, danke.
Ciao. Ciao.